Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Überraschende Reaktion der deutschen Regierung. Das Steuerabkommen mit der Schweiz soll irgendwie zustande kommen, trotz Protest aus linksregierten Bundesländern. Die Euroländer einigen sich auf einen größeren Rettungsschirm. Statt 500 Milliarden soll er 800 Milliarden decken. Die Situation auf der leckgeschlagenen Gasplattform in der Nordsee scheint stabil. Und die Hälfte aller Museen und Theaterhäuser braucht's nicht, sagt ausgerechnet der Direktor der staatlichen Kulturförderung. Was soll das? Wir fragen Martin Heller, der seit der Expo 02 ein international gefragter Ausstellungsmacher ist, im Tagesgespräch. Es war und ist ein Wechselbad der Signale zum Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz. Von praktisch unter Dach und Fach bis zu praktisch gescheitert. Kaspar Selk aus Berlin zur neuesten Entwicklung.
Das Verdikt der SPD-regierten Länder gestern Abend war klar, so nicht. Das Steuerabkommen sei auch nach den von der Schweiz vorgeschlagenen Verbesserungen nicht gut genug. Es widerspreche dem Anspruch auf Steuergerechtigkeit und es enthalte zu viele Schlupflöcher. Zur Frage, was jetzt, hat eine Sprecherin des Finanzministeriums eben mitgeteilt, man beabsichtige dennoch, den Gesetzgebungsprozess in Gang zu bringen. Das heißt, die Schweiz und Deutschland bringen die neue Version in ihre Parlamente ein. Auf deutscher Seite hofft man offensichtlich, bei den SPD-regierten Ländern dieses oder jenes Land noch zur Umkehr bewegen zu können. Dies insbesondere nach den Parlamentswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Offenbar geht man in Berlin davon aus, dass das Nein der SPD-Ministerpräsidenten sehr stark von der Wahlkampfrhetorik bestimmt gewesen sei, welche jetzt in diesen beiden Ländern eingesetzt hat. Dass also eine so grundsätzliche Wende bei den SPD-Politikern vor den Wahlen vielleicht nicht mehr erwartet werden könne, aber vielleicht danach. Das heißt, das Steuerabkommen wird weiter angestrebt, aber sicher mit ziemlich ungewissen Perspektiven.
Aus Berlin der Bericht von Kaspar Selk. Und mehr zum Thema hören Sie nach den weiteren wichtigen Meldungen des Mittags mit Ursula Vogler.
Die Finanzminister der Euro-Länder haben sich offenbar geeinigt, wie groß der Krisenfonds künftig sein soll. 800 Milliarden Euro. Das melden verschiedene Nachrichtenagenturen. Sie berufen sich dabei auf die österreichische Finanzministerin Maria Fekter. Die Summe von 800 Milliarden kommt demnach so zustande. 500 Milliarden enthält der neue Krisenfonds plus rund 200 Milliarden aus dem alten Fonds und rund 100 Milliarden an bilateralen Hilfskrediten sowie Hilfsgelder aus EU-Töpfen. Die Schweizer Wirtschaft dürfte in den nächsten Monaten weiter wachsen. Davon gehen die Konjunkturforscher der ETH Zürich aus. Ihr KOV-Konjunkturbarometer zeige an, dass das Bruttoinlandprodukt auch bis im Sommer ansteigen wird. Gemäß den Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft hatte das Bruttoinlandprodukt im letzten Quartal 2011 leicht um 0,1% zugenommen. Der Berner Polizeidirektor Hans-Jörg Käser ist neuer Präsident der kantonalen Polizeidirektoren. Käser wurde von der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren gewählt. Der 62-Jährige folgt auf Karin Keller-Sutter. Die St. Galler Polizeivorsteherin wurde im Herbst in den Ständerat gewählt. Keller-Sutter scheidet daher aus der Kantonsregierung aus. Beide, Käser wie Keller-Sutter, gehören der FDP an. Das Telekomunternehmen Swisscom ist bei sogenannten Mietleitungen marktbeherrschend. Diesen Entscheid hat das Bundesverwaltungsgericht gefällt, zum zweiten Mal innerhalb dreier Wochen. Diesmal ging es um den Streit zwischen Swisscom und Sunrise. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Sunrise der Swisscom zu viel für die Mietleitungen bezahlen musste. Die Behörden werden nun die Mietleitungspreise für die Jahre 2007 bis 2009 rückwirkend neu festlegen müssen. Mit Mietleitungen kann ein Unternehmen zum Beispiel zwei Standorte konstant miteinander verbinden. Die französische Polizei hat landesweit 19 Personen festgenommen. Bei einigen der Razzien seien Waffen gefunden worden, sagte der französische Präsident Nicolas Sarkozy dem Radiosender Europa. Die Razzien fanden nach Polizeiangaben in Toulouse und im Großraum Paris statt, sowie in Marseille, Lyon und Nizza. Die Festnahmen stünden nicht in direktem Zusammenhang mit den Attentaten in Toulouse, bei denen 7 Menschen erschossen worden waren. Rolf Renger ist der neue Cheftrainer des Fußballclubs Zürich. Er wird das Amt im Juni antreten, wie der FCZ meldet. Renger wird Nachfolger von Urs Fischer, der vor knapp 3 Wochen entlassen wurde. Der 55-jährige Renger war zuletzt Trainer bei Luzern, wo er im Mai letzten Jahres freigestellt wurde. Von 1996 bis 1998 trainierte er die Schweizer Nationalmannschaft. Der Fußballclub Sion bleibt im Schweizer Fußballcup. Der Fußballverband hat seinen Antrag des FC Biel abgewiesen, Sion aus dem Cup-Wettbewerb auszuschließen. Die Bieler hatten den Antrag nach der Niederlage im Cup-Viertelfinal gegen Sion gestellt, weil die Sittener in den vorherigen Cup-Spielen nicht qualifizierte Spieler eingesetzt hatten. Biel habe seinen Antrag zu spät gestellt, befand nun der Verband.
12.36 Uhr, Sie hören Rendezvous. Deutschland will das Steuerabkommen mit der Schweiz, auch gegen den Widerstand von links. Wir fragen, klappt das? Kleine Gemeinden sollen fusionieren, rät eine Studie. Wir erklären und zeigen ein gelungenes Beispiel im Kanton Bern.
Jede Gemeindeverwaltung hat hier ihre Homepage und jedes Grosse kann heute Auto fahren. Das ist ein bisschen ein Wandel vor Zeit.
Die Schweiz und die EU. Was sagen die Jugendlichen dazu?
Ich bin im Moment einfach negativ darauf eingestellt, wegen Griechenland und dem Ganzen. Und wenn die Schweiz der EU beitreten, was passiert mit dem Bankgeheimnis?
Die Reportage vom EU-Jugendprojekttag an der Kante in Wattwil. Dann Blick zurück auf den 11. März.
Es ist ein fantastischer Sieg für das Schweizer Volk. Das Schweizer Volk hat gesiegt.
In den Worten des Monats März und im Tagesgespräch die Polemik über subventionswerte Kultur. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.201 Punkten, plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 20,49 gehandelt, der Dollar zu 90 Rappen 25. Das Wetter. Am Nachmittag lösen sich in der Deutschschweiz die Wolken langsam auf, sonst recht sonnig. Die Temperatur liegt in der Deutschschweiz bei 15, im Wallis bei 20 und im Tessin mit starkem Nordföhn bei höchstens 25 Grad. Am Samstag wird es im Norden ziemlich sonnig bei 16 Grad. In den Alpen und im Süden ist es sonnig bei 24 Grad. Am Sonntag gibt es im Osten zunächst etwas Regen mit Schnee bis 800 Meter. Von Westen her wird es wieder sonniger. Die Temperatur liegt bei 12 Grad. Im Süden bleibt es recht sonnig bei 22 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Stau oder stockender Verkehr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Wassen und Gürschenen und in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Nefretikon und dem Brütiseller Kreuz.
Das war eher nicht zu erwarten. Die deutsche Regierung hält dem Schweizer Bundesrat also die Stange. Die deutsche Regierung möchte das Steuerabkommen mit der Abgeltungssteuer. Dabei stemmen sich die vielen linksregierten Bundesländer nach wie vor dagegen. Und die haben im deutschen Parlament eine wichtige Rolle. Ich bin nun verbunden mit Kaspar Selg in Berlin. Wie kommt die deutsche Regierung dazu, am Abkommen festzuhalten?
Sie weiß einfach, dass die Zeit ausläuft, dass das Verfahren in der Schweiz in diesen Tagen beginnen muss, damit der Vertrag noch per 1. Januar 2013 in Kraft treten könnte. Deswegen sagt man jetzt, wir legen jetzt trotz allem einfach mal los, setzen den ganzen Gesetzgebungsprozess so in Gang, dass man per 1. Januar 2013 in Kraft setzen könnte und hoffen, auf deutscher Seite die Mehrheit bis im Herbst dann doch noch hinzubekommen, nämlich dann, wenn hier in Deutschland dann abgestimmt werden müsste.
Dürfte das nicht schwierig werden? Also im deutschen Zweikammersystem ist es ja sehr wichtig, was die Bundesländer meinen.
Genau, der Bundesrat, das Länderparlament muss zustimmen und dort hat die Regierung, anders als im Bundestag, in der Großen Kammer, eben keine Mehrheit. Also sie braucht ein paar Stimmen aus der SPD, anders wird das nicht gehen.
Was sind denn die Motive der SPD in dieser Situation?
Man muss sehen, wo die herkommen. Grundsätzlich findet die SPD, es müsse in ganz Europa einen automatischen Informationsaustausch geben, wenn man gegen die Seuche der Steuerhinterziehung vorgehen wolle. Und man muss ja sehen, jetzt in Zeiten der Finanzkrise ist das ein Riesenthema. Wie kommt welches Land zu den Steuern, die ihm eigentlich zustehen? Wie können wir an mehr Mittel herankommen? Das ist ein brennendes Thema. Da ist das grundsätzliche Prinzip, das die SPD vertritt, der automatische Informationsaustausch. Dann können wir so effizient dieser Seuche begegnen. Wenn Sie jetzt einem anderen Modell zustimmen soll, das immer noch auf der Anonymität von Konten ausgeht, dann müsste dieser Vertrag aus Ihrer Sicht mindestens gerecht sein denen gegenüber, welche Steuern ehrlich zahlen, und es dürfte keine Schlupflöcher geben. Und da sind die Ministerpräsidenten der SPD gestern bei ihrer Prüfung zum Schluss gekommen, diesen beiden Anforderungen entspreche dieses Abkommen immer noch zu wenig. Das ist die Hauptargumentation.
Kaspar Selg, in dieser Situation gehen Sie davon aus, dass sich die Schweiz nochmals bewegen muss?
Das ist nicht ganz klar. Die Sprecherin des Finanzministeriums hat eben in dieser Beziehung sehr, sehr wackelige Erklärungen abgegeben. Aber ich glaube, wenn man sich das Ganze logisch überlegt, läuft es darauf hinaus, dass man jetzt nur auf dem jetzigen neuesten Stand der Verhandlungen aufbaut und nicht noch einmal weiter verhandelt. Denn sonst könnte ja die Schweiz nicht quasi nächste Woche beginnen mit ihrem Gesetzgebungsprozess, sondern müsste zuwarten. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass man jetzt den Stand, den man in der Verhandlung in den letzten Wochen erreicht hat, dass man den zugrunde legt und schaut, dass man den dann auch durchbekommt.
Stand heute, Ihre Einschätzung, wird es je eine Abgeltungssteuer geben für deutsche Guthaben in der Schweiz?
Das Abkommen ist nicht gescheitert, noch nicht, aber die Perspektiven sind sicher sehr ungewiss. Sie müssen wissen, die ganzen Gespräche, die jetzt auf den verschiedensten Ebenen stattgefunden haben, die waren alle vertraulich. Wir können gar nicht beurteilen, was da alles geredet wurde. Wir sind auf dürre Erklärungen angewiesen. Aber ich gehe davon aus, dass die Verhandler des deutschen Finanzministeriums, wahrscheinlich auch auf der Schweizer Seite, den Eindruck bekommen haben, dass dieses oder jenes deutsche Bundesland kippen könnte. Und den Eindruck hatten wir ja gestern auch. Wir haben gestern mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Beck gesprochen, mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann. Die haben relativ positiv getönt noch am Mittag. Und ich habe geglaubt realisieren zu können gestern Nacht um 12, dass Herr Beck relativ, ein bisschen verdutzt war über den Stand der Dinge. Das heißt, man geht offensichtlich einfach davon aus, dass wenn diese Wahlkämpfe in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein vorbei sind, dass da noch etwas zu machen sein sollte. Also ich würde sagen, Perspektive ungewiss.
Es bleibt also spannend. Besten Dank für diese Einschätzungen, Kaspar Selg in Berlin. Die Schweizer Seite wollte sich heute Morgen noch nicht äußern zur neuesten Entwicklung. Die Situation auf der Lekken-Gasförderplattform in der Nordsee, 240 Kilometer vor der schottischen Küste, scheint im Moment einigermaßen unter Kontrolle. Laut dem Energiekonzern Total ist das Leck geortet. Wissenschaftsredaktor Patrick Judin.
An der Stelle der Elgin-Plattform ist die Nordsee 93 Meter tief. Die Bohrungen reichen rund 5500 Meter in den Meeresboden hinein. Dort unten ist es rund 200 Grad heiß und das Gas steht unter einem Druck dort unten von 1100 Bar. Im Normalbetrieb strömen aus der Tiefe jeden Tag 9 Millionen Kubikmeter Gas und 7 Millionen Liter Leichtöl in die Pipelines, die dann ans schottische Festland führen. Die Elgin-Plattform besteht eigentlich aus zwei Plattformen. Die eine bildet das obere Ende der Bohrungen in die Tiefe, die andere 90 Meter nebendran. Diese beherbergt vor allem das Personal und die technischen Einrichtungen. Das Leck befindet sich laut jüngsten Angaben von Total nicht am Meeresboden, sondern rund 25 Meter über dem Meeresspiegel auf der Förderplattform. Von außen, auf Fotografien von Total und von Greenpeace, aufgenommen von Helikoptern, von außen sieht die Plattform intakt aus. Pro Tag strömt aus dem Leck auf der Förderplattform ein Gasvolumen von rund 10.000 Kubikmetern in die Atmosphäre. Das austretende Gas besteht größtenteils aus Methan und enthält zudem stinkenden Schwefelwasserstoff. Schottische Medien berichten, die Arbeiter auf der Plattform hätten bereits vor einigen Wochen einen besorgniserregenden Druckanstieg bemerkt. Allerdings seien ihre Warnungen von Total vom Tisch gewischt worden. Total will mit Fachleuten auf die Lecke-Plattform zurückkehren, sobald die Flamme, über die derzeit, wie auch im Normalbetrieb, überschüssiges Gas auf der zweiten Plattform abgefackelt wird, sobald diese Flamme erloschen ist. Das sollte in den nächsten paar Tagen der Fall sein. Wenn die Angaben von Total über die Situation auf der Plattform tatsächlich korrekt sind, dann ist die Situation derzeit zum Glück nicht zu vergleichen mit jener vor 2 Jahren im Golf von Mexiko. Dort war die Förderplattform explodiert und versunken und das Erdöl trat direkt am Meeresboden in mehreren tausend Metern Tiefe unkontrolliert aus.
In den Schweizer Dörfern ist die Autonomie oft nur noch Kulisse, sagt die wirtschaftsnahe Denkfabrik Avenir Suisse in einer Studie. Darum sollten sich die Schweizer Gemeinden endlich fusionieren, statt sich an den alten Strukturen festzuklammern. Sascha Buchbinder hat mit dem Studienautor gesprochen und auch mit einem Gemeindevertreter, der das etwas anders beurteilt.
Das traute Bild der vielen kleinen glücklichen Dörfer trügt. In Zürich haben die Experten von Avenir Suisse die politische Landschaft der Schweiz unter das Mikroskop gelegt und festgestellt, oft verdient die Gemeindeautonomie diesen Namen gar nicht, denn um ihren Aufgaben gerecht zu werden, schließen sich die Gemeinden zu Verbänden zusammen. Das klingt effizient. Lukas Rühle, Studienleiter von Avenir Suisse, hat aber beobachtet, dass
die direktdemokratische Mitsprache der Bevölkerung letztlich sinkt, dass oft auch eine gewisse Budgetmaximierungstendenz gerade in Gemeindeverbänden zu beobachten ist, weil die Delegiertenversammlungen dort aus Fachpersonen zusammengestellt sind und das führt dann oft zu Lösungen, die eigentlich teurer sind, als jetzt für die Gemeinde tatsächlich vielleicht nötig wäre.
Oft also sei die Zusammenarbeit undemokratisch und zu teuer. Trotzdem ließen sich die Gemeinden auf solche Verträge ein, weil sie so den Anschein von absoluter Autonomie bewahren könnten. Lukas Rühle anerkennt, dass die Gemeinschaften ihre Unabhängigkeit nicht einfach auf den Misthaufen werfen wollen.
Gerade die Schweiz ist ein Land, in dem die Identität der Bürger mit der Gemeinde hoch ist. Die will ich auch nicht anzweifeln, aber das darf trotzdem noch lange nicht ein Aufruf sein, einfach starr an historisch gewachsenen Strukturen festzuhalten, die unterdessen eben vielleicht nicht mehr optimal für die Lösung heutiger Probleme sind.
Seine Studie hat er nicht für die Gemeinden geschrieben, sondern für die Kantone. Ihnen empfiehlt er eine Politik, die ein Klima schafft, das günstig ist für Veränderungen, für Fusionen. Rühle meint, es wäre
natürlich sinnvoll, wenn der Kanton nicht so sehr auf allzu kleine, schwächere Gemeinden Rücksicht nehmen würde.
An dem Punkt ist dann aber Schluss mit lustig. Hannes Germann, Schaffhauser SVP-Ständerat und Präsident des Gemeindeverbandes, hat nichts gegen Veränderungen, aber der Anstoß dazu müsse aus den Gemeinden kommen und nicht per Vorschrift von oben durchgesetzt werden.
Vergleichen wir es doch mit der Unternehmenswelt. Dort waren ja auch Fusionen angesagt in den 80er Jahren, die sich dann am Schluss nicht gelohnt haben. Die Welt ist halt etwas vielfältiger, als sich das die Technokraten vielleicht wünschten, die nur Einheitsgemeinden sehen.
Er sei gern zur Diskussion bereit, sagt Hannes Germann. Bloß mit den Gemeindevertretern habe für diese Studie niemand gesprochen.
Sascha Buchbinder. Dass Gemeindefusionen nicht nur für Ärger und Ablehnung in der Bevölkerung sorgen, sondern auch Erfolgsgeschichten sein können, zeigt Bern-Korrespondent Toni Koller in seinem Kanton.
Das Land zwischen Bern und Solothurn ist weit und grün. Kleine Bauerndörfer sind zumeist auch kleine Gemeinden. Doch um den stattlichen Ort Fraubrunnen herum tut sich etwas. 8 Gemeinden haben im November entschieden, sich zu einem größeren Fraubrunnen zu vereinen. Mit 87% Ja-Stimmen hießen die Gemeindeversammlungen das Projekt G8 überdeutlich gut. Wie war das möglich? Ivo Bravin ist Gemeinderatspräsident von Grafenried. Die beteiligten 8 Gemeindebehörden arbeiten unter seiner Leitung.
Ich glaube, das Wichtigste war, dass wir nicht von Beginn weg auf eine Fusion tendiert haben. Wir haben untersucht, was würde es bedeuten, wenn wir den Ist-Zustand behalten, wenn wir unabhängig bleiben und ein Dienstleistungszentrum machen. Und die dritte Variante war die Fusion. Und da ist eigentlich dann auch in der Bevölkerung die Erkenntnis gereift, dass Fusion längerfristig das Beste wäre.
Von unten her musste die Einsicht wachsen, dass die Voraussetzungen hier gut seien für eine neue Gemeinde.
Wir haben rund 32 Quadratkilometer, also eine grosse Fläche für nur 5'000 Einwohner. Aber das Zentrum heute ist eigentlich bereits Fraubrunnen, wo auch die Oberstufenschule stattfindet und man sich trifft.
Aber es gibt auch Kritik an der neuen Gemeinsamkeit, hier jene eines Landwirts in Büren zum Hof.
Ich denke, dass es vor allem dem Kanton am meisten bringt. Sie haben viel weniger administrativen Aufwand, weil es nur noch eine Gemeinde geht und nicht mehr achten. Aber hier aussen bei uns wird die Fusion nicht einen riesen Vorteil haben. Es wird sich ein bisschen weit entfremden, weil halt plötzlich die Leute aus anderen Gemeinden Mitspracherecht haben. Irgendwann eingestimmt.
Gerade Bewohner von Kleinstgemeinden fürchten oft um ihre Identität. Das weiss auch Ivo Bravin.
Aber hier haben wir es eigentlich geschafft, indem wir gesagt haben, wir wollen die Dörfer erhalten, die Kultur stärken und haben vorgeschlagen, dass man sogenannte Dorfleiste bildet, die dann auch Einsitz haben in einer Dorfkommission. Die Dörfer werden weiterhin ihren Namen tragen, einfach auf dem Ortsschild, dann darunter noch Gemeindefraubrunnen, aber die Ortsnamen, die bleiben.
Auch die Steuern sollten für alle Fusionspartner in etwa gleich bleiben, ein Stolperstein weniger. Und es entfällt die Schwierigkeit, unter 5'000 Einwohnern 48 Gemeinderatsmitglieder zu rekrutieren. Die Fusionsidee findet deshalb Anklang, auch bei der Bevölkerung am Rande des neuen Gebildes.
Ich finde das sehr gut, weil ich denke, man kann viel voneinander profitieren, vor allem von personellen Ressourcen. Und es sind ja sehr kleine Gemeinden, die fusionieren. Und es gibt ja auch nicht eine riesige Gemeinde. Ich finde das ein Schritt in die richtige Richtung.
Jede Gemeindeverwaltung hat hier ihre Homepage und jedes Grosse kann heute Auto fahren. Das ist ein bisschen ein Wandel vor der Zeit und ich habe dafür gestimmt.
Der Fusionsprozess, sagt Ivo Bravin, sei vom Kanton Bern gut unterstützt worden. Allerdings...
Wenn man im Kanton Solothurn schaut, dann reicht eigentlich ein Fusionsvertrag und dann ist das soweit. Und im Kanton Bern braucht es sehr viele Vorarbeiten. Die Papierschwelle oder die Hürde ist doch relativ gross. Was ich aber glaube auch, dass eben der relativ lange Weg gut ist, damit sich die Bevölkerung auch mit dem Thema auseinandersetzen kann.
Noch müssen die Reglemente der künftigen Gemeinde erarbeitet und der Fusionsbeschluss an der Urne bestätigt werden. Alle Zeichen deuten aber darauf hin, dass das neue Fraubrunnen gelingt.
Toni Koller. Und von den geeinten Gemeinden zum geeinten Europa. Ein geeintes Europa. Einst beflügelte die Idee die Jungen, auch in der Schweiz. Heute hat die Idee an Glanz verloren. Das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU ist kompliziert geworden. Was denken die heutigen Jungen über die EU? Sie, die mit der Personenfreizügigkeit praktisch aufgewachsen sind und den Euro als selbstverständlich anschauen. Silvio Lichti ging der Frage nach am EU-Jugendprojekttag an der Kantonsschule im St. Gallischen Wattwil.
Das Thema Schweiz und EU bewegt. Die Jugendlichen diskutieren in den Schulzimmern in kleinen Gruppen.
Das Problem ist, dass halt eben Schweiz und England ist, so gesagt, von EU-Ländern. Und darum sind wir so gesagt,
aber wir haben ja die grösste Möglichkeit, um überall hinzugehen. Wir werden am meisten geschätzt, wenn wir irgendwo hingehen. Oh, wir sind
ja,
Schweizer.
Allerdings ist das Problem halt eben, dass...
Wo steht die Schweiz innerhalb Europas? Angeregt wird gestritten und debattiert. Auf die Frage, was Ihnen denn beim Stichwort EU als erstes in den Sinn komme, antworten die Schülerinnen und Schüler wie aus der Pistole geschossen.
Wirtschaftskrise in Griechenland.
Ja, der Beitritt und dass die Schweiz eigentlich nicht beitreten will.
Eine Zusammenschliessung von verschiedenen Ländern. Und zwar eher im positiven Sinn, dass man zusammen kann den schwierigen Weg vom Leben bestreiten kann.
Dass wir einfach nicht dazugehören, wir als Schweiz. Also nicht Zugehörigkeit. Das fällt mir jetzt einfach so spontan dazu ein.
Ja, mir kommt jetzt im Moment vor allem die Euro-Krise in den Sinn und auch das mit dem Export von der Schweiz, dass es jetzt zwar wieder besser läuft, aber immer noch nicht gut ist.
Der Großteil der Maturandinnen und Maturanden in Wattwil steht der EU eher skeptisch gegenüber. Seit der Krise in Griechenland und den Schlagzeilen über milliardenschwere Rettungsaktionen sind viele noch kritischer.
Also jetzt momentan ja sowieso schon gerade ist man eher negativ eingestellt, also auch ich. Irgendwie besteht einfach nicht das Gefühl, dass auch wenn so viele Länder sind, die zusammengeschlossen sind, die grossen Probleme sind halt wirklich so gross und die kulturellen Unterschiede sind gross, dass es schwierig ist, so viele Länder so zu vereinen, dass es wirklich funktionieren kann.
Ich weiß nicht, ich bin im Moment einfach negativ darauf eingestellt, halt eben wegen Griechenland und dem Ganzen. Und Wenn die Schweiz für die EU beitreten, was passiert mit dem Bankgeheimnis?
Also ich bin eh dafür, dass jetzt die Schweiz nicht der EU beitritt. Also das hat es nur noch bestätigt. Die Krise in Griechenland und so, einfach, dass man mehr würde einfach abziehen.
Organisiert wurde der EU-Tag von der proeuropäischen Schweizer Jugendorganisation YES. Mit Workshops, Vorträgen und einer Podiumsdiskussion will man den Schülern zeigen, was die Schweiz mit der EU verbindet. Sarah Kaiser ist YES-Mitglied und leitete schon früher solche Projekttage an anderen Schulen. Auch sie spürt, dass die Jugendlichen in der letzten Zeit die EU offensiver kritisieren.
Man spürt vor allem, dass die Schüler sich mehr trauen, das zu äußern. Ich glaube schon, dass das vorher auch vorhanden war. Aber jetzt ist es oft so, dass bereits bevor der Workshop selber angefangen hat, Äußerungen kommen, die sehr negativ sind in Richtung EU. Das war vorher viel zurückhaltender.
Die Eurokrise sei sicher mitverantwortlich für die noch EU-skeptischere Stimmung bei den Jungen, sagt Sarah Kaiser. Möglich, dass gerade junge Leute, die beispielsweise mit der Personenfreizügigkeit und dem Reisen ohne Grenzkontrollen aufgewachsen sind, noch kritischer auf das Konstrukt EU blicken.
Es wird nicht mehr in Frage gestellt, ob wir die bilateralen Eins haben oder nicht. Das ist für die selbstverständlich, mit den Vorteilen aus den bilateralen Eins und Zwei zu leben. Hingegen kommen die negativen Aspekte in den Vordergrund, weil wieso soll ich mich mit etwas beschäftigen, das mir gut tut? Das habe ich bereits. Also setze ich mich lieber mit etwas auseinander, das mich negativ beeinflusst in meinem alltäglichen Leben oder zumindest in Diskussionen mit anderen Leuten.
Die Grundstimmung bei den Jungen ist deutlich zu spüren. Ein EU-Beitritt der Schweiz, ausgerechnet jetzt, wo die Union schwächelt, nein, danke. Jetzt nicht. Später vielleicht.
Rendezvous. Es ist 4:01. Fast jede Minute geschieht irgendwo auf der Welt etwas Schreckliches. Aber nur ab und zu kommt der Schrecken ganz nahe. Und dann wird uns bewusst, wie verletzlich wir sind. In diesem März haben wir hier in Europa und in der Schweiz diese Erfahrung wieder gemacht mit dem Terroranschlag in Frankreich und dem Car-Unglück im Wallis. Christoph Wüthrich mit den Worten des Monats März.
Quand on perd un enfant, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots parce que la douleur est si personnelle.
Es gibt keine Worte, wenn man ein Kind verliert, denn der Schmerz ist zu persönlich und zu stark. Worte können diesen Schmerz nicht lindern. Belgiens Premierminister Elio Di Rupo rang um passende Worte nach dem Car-Unglück im Wallis mit 28 Toten. Und im Nationalratssaal in Bern wurde es still.
Ich bitte Sie, sich für einen Moment des Schweigens zu erheben.
Ganz Belgien blieb eine Minute lang stehen und schwieg am nationalen Trauertag.
I just saw two police officers with tears in his eyes, so I guess.
Er habe gerade zwei Polizisten mit Tränen in den Augen gesehen. Es sei für alle ein schwieriger Moment, sagte ein Schüler in Lommel, von wo viele der verunfallten Kinder stammen.
J'ai décidé que serait donc activé le plan Vigipirate couleur écarlate.
Er habe in Frankreich den obersten Alarmzustand verhängt. Sowohl jüdische als auch muslimische Einrichtungen würden ab sofort bewacht. Präsident Sarkozy setzte alle Hebel in Bewegung, nachdem ein Terrorist in Toulouse zuerst drei Soldaten und drei Schulkinder und einen Lehrer erschossen hatte. Schon bald umstellte die Polizei das Haus des Schützen. Bei der Stürmung wurde er getötet.
On a, je pense, minimisé la montée de l'islam radical dans notre pays.
Man habe die Zunahme des radikalen Islams in Frankreich verharmlost, warf die rechtsradikale Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen der Regierung vor. Jetzt dreht sich im französischen Wahlkampf alles um Sicherheit. In der Schweiz hat die Abstimmung über die Zweitwohnungsinitiative gezeigt, dass ein Urnengang auch einmal anders ausgehen kann als erwartet.
Es ist ein fantastischer Sieg für das Schweizer Volk. Das Schweizer Volk hat gesiegt.
Franz Weber, der Vater der Initiative, strahlte. In den Berggebieten machten Baumeister und Touristiker lange Gesichter. Zum Beispiel der Bündner Tourismuspräsident Wieland tut sich schwer mit der demokratischen Entscheidung.
Ich bin dagegen, dass uns Basler beispielsweise, wo der Herr Weber herkommt, sagt, was wir da oben zu tun haben und wie wir unser Geld zu verdienen haben. Wir gehen ja auch nicht auf Basel ab und sagen, Chemie, das riecht und stinkt und jetzt müssen wir das begrenzen auf 500 Job.
Darf ich jetzt meine Zweitwohnung noch bauen oder nicht? Bundesrätin Leuthard gelang es nicht wirklich, Klarheit zu schaffen.
Wir haben seit dem Abstimmungstag klar gesagt, 2012 ist die Lage nicht eindeutig. Ein Gesuch einreichen kann man immer. Aber wir empfehlen es in Fragen, wo eben die Grenze von 20% strittig ist, wo der Begriff der Zweitwohnung nicht klar ausgelegt werden kann, dieses Gesuch zu sistieren.
Und dann stellten sich im Monat März noch drei weitere Fragen. Erstens, muss das AKW Mühleberg im Juni nächstes Jahr vom Netz, so wie es das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat? Urs Gasche von der BKW muss seine Planung überdenken.
Welche Fristen und welche Vorgaben und welche Abmachungen gelten jetzt noch, das wird Teil der Analyse sein.
Zweite Frage, verliert Christoph Blocher seine Immunität als Nationalrat, weil er bei der Affäre Hildebrand mitmischte?
Hinter den geschlossenen Türen kannst du natürlich Politik noch viel ungenierter spielen lassen. Das nimmt mich jetzt ein Wunder. Ich wollte jetzt dann auch schauen, wie das geht. Das ist für mich auch ein bisschen Fall, um zu schauen, wie läuft das eigentlich in dem Staat, oder?
Blocher traut der Kommission nicht, die über seine Immunität entscheiden wird. Und die dritte Frage, hat Bern ein Lösegeld bezahlt für die zwei Schweizer Geiseln, die in Pakistan freikamen? Außenminister Burkhalter antwortete, wie er antworten musste.
Für solche Sachen zahlt die Schweiz kein Lösegeld.
Die Worte des Monats März, zusammengestellt von Christoph Wüdrich. Welche Kultur braucht die Schweiz? Wäre auch die Hälfte der heutigen Museen genug? Dazu gleich mehr im Tagesgespräch mit Martin Heller. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
Das Steuerabkommen der Schweiz mit Deutschland ist nicht vom Tisch. Die deutsche Regierung strebe weiterhin eine Ratifizierung an, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Jetzt müssten beide Seiten ihre Vorschläge einbringen. Die Schweiz hat darauf reagiert. Finanzministerin Wittmer-Schlumpf schreibt in einer Mitteilung, sie wolle die Frage der Unterzeichnung dem Bundesrat unterbreiten. Was das für die Verhandlungsposition der Schweiz bedeutet, ist unklar. Die Finanzminister der Eurogruppe haben sich darauf geeinigt, den Euro-Rettungsschirm auf über 800 Milliarden Euro zu erhöhen. 500 Milliarden enthält der neue Krisenfonds plus 200 aus dem alten Fonds und rund 100 Milliarden Euro aus schon zugesagten Hilfskrediten aus EU-Töpfen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.